Wir sind hier, um die Menschheit voranzubringen. The future of human performance. A new era of elite competition. The vanguard of superhumanity. And we want to break every world record. Ja, Olympia auf Steroiden oder ein Sportevent, bei dem Doping nicht verboten, sondern Teil des Konzepts ist. Die Enhanced Games im Mai 2026 in Las Vegas. Laufen, Schwimmen, Gewichtheben und Strongman sind die Wettbewerbe. Bekannte Teilnehmer aus Deutschland, Marius Kusch oder Mike Bryan, aber auch Der Berg, The Mountain, ja, bekannt aus Game of Thrones, aus Island, Thor Björnsson. 25 Millionen Euro oder Dollar Preisgeld werden versprochen pro gebrochenem Rekord, bis zu 1 Million Euro. Faire Bezahlung für Athleten. Das klingt wirklich viel zu schön, um wahr zu sein irgendwo, dass man endlich mal fair bezahlt wird und so viel Geld verdienen kann als Athlet. Aber hier soll eben nicht nur offenes Doping erlaubt sein, sondern ein ganzes System aus Leistungssteigerung. Medikamente, High-End-Training, Regeneration, medizinische Betreuung, Optimierung bis ins Detail. Und die Macher sagen, naja, wenigstens machen wir es offen, nicht heimlich, so wie im klassischen Spitzensport, und verklagen auch den Spitzensport, warum Teilnehmer des Spitzensports oder Athleten des Spitzensports nicht teilnehmen dürfen an den Enhanced Games oder mit Sperren belegt werden. Und die Frage ist, ist das jetzt die ehrliche Version eines Sports, der längst nicht mehr sauber ist, der geplagt ist von Dopingskandalen? Oder ist es nur ein gefährliches Spektakel, ja, verkauft als Fortschritt mit Profiathleten, als Versuchsobjekte oder Laborratten? Ja, was passiert denn, wenn Doping nicht mehr vertuscht wird, sondern vermarktet wird? Und damit herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und für diese Dokumentation habe ich mit Medizinern, einem Sportrechtsanwalt, einem Philosophen und einem der bekanntesten Doping-Journalisten Deutschlands gesprochen. Denn ja, als ich das erste Mal von diesen Enhanced Games gehört habe, dachte ich mir nur so, wow, okay, ja klar, lass uns doch mal sehen. Wie schnell kann jemand eigentlich wirklich rennen oder schwimmen? Ja? Aber je mehr ich eingetaucht bin in diese ganze Thematik und je tiefer ich gegraben habe, ist mir klar geworden, das ist hier nicht nur irgendwie so eine witzige Spaßveranstaltung und irgend so ein Randthema, sondern das ist vielleicht sogar ein Vorgeschmack auf die Frage, wie weit wir als Gesellschaft wirklich bereit sind zu gehen. Aber fangen wir von vorne an und klären doch erstmal, was ist Doping überhaupt im Sport? Denn gehört hat man ja schon viel von den Fällen im Radsport, bei Olympia, hier neulich beim Fußball, Paul Pogba zum Beispiel. Aber welche Mittel kommen dabei zum Einsatz? Ja, wie wirken die? Was sind die Risiken? Und dazu muss ich gar nicht weit raus aus Nürnberg, denn ich habe mit Fritz Sörgel gesprochen, der hier ganz in der Nähe wohnt. Und er ist einer der bekanntesten Pharmakologen und Doping-Experten Deutschlands. Ja, der beschäftigt sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich mit leistungssteigernden Substanzen und deren Wirkung auf den menschlichen Körper und den gesundheitlichen Folgen von Doping im Spitzensport. Ja, also bekannt wurde er unter anderem durch seine Arbeit an internationalen Dopingfällen, seinen pharmakologischen Analysen und vor allem seinen öffentlichen Aufklärungen über Medikamente, EPO, Anabolika und eben andere leistungssteigernde Mittel. Deshalb habe ich ihn zum Anfang erstmal gefragt, was ist denn Doping überhaupt?
Da kann man natürlich verschiedene verkürzte Formen sagen. Das ist einfach Betrug im Sport. Das steht ja auch für die WADA, also für die internationale Anti-Doping-Organisation im Vordergrund, also der Betrug des Konkurrenten sozusagen. Das steht im Vordergrund. Man kann das Medizinische natürlich nehmen, das vielleicht noch sogar noch näher ist, nämlich dass man eben die Leistung, dass man das, was der Körper normalerweise schafft, unter welchen Bedingungen jetzt auch immer, dass das eben durch das Dopingmittel erhöht wird, verbessert wird. Und eben damit sind wir wieder beim Betrug, der Betrug möglich ist, dass man eben einen mitkämpfenden Sportler besiegt.
Um Doping weltweit überhaupt kontrollieren und bestrafen zu können, gibt es ein internationales System, ja, das den ganzen Spitzensport eben organisiert. Und im Zentrum steht die WADA, die World Anti-Doping Agency. Die wurde 1999 gegründet und entwickelt die weltweiten Anti-Doping-Regeln für den Sport. Ja, die WADA entscheidet unter anderem, welche Substanzen verboten sind, wie getestet wird, welche Strafen bei Verstößen gelten und wie die Athleten kontrolliert werden. Grundlage dafür ist der sogenannte World Anti-Doping Code, also ein internationales Regelwerk, dem sich fast alle großen Sportverbände und Veranstaltungen weltweit unterwerfen. Ja, dazu gehören unter anderem das IOC, die FIFA, die UEFA oder eben nationale Anti-Doping-Agenturen wie die NADA in Deutschland. Und ganz kurz zur Einordnung des Anti-Doping-Codes. Was steht da drin? Also vielleicht, dass wir es einfach mal gehört haben. Die Anti-Doping-Programme gründen auf dem inneren Wert des Sports. Dieser innere Wert wird oft als Sportgeist bezeichnet. Das ethische Streben nach menschlicher Höchstleistung durch die engagierte Weiterentwicklung der natürlichen Begabung jedes einzelnen Athleten. Und da sind wir auch schon beim Punkt, denn der natürlichen Begabungen, das steht im Anti-Doping-Code. Und darauf werden wir im Laufe dieser Dokumentation noch ganz, ganz oft zu sprechen kommen und uns ganz oft an diesen Satz erinnern müssen. Aber lass uns über die Dopingmittel sprechen, mit Fritz Zörkel wieder. Denn die gängigsten Dopingmittel sind Anabolika, EPO, Wachstumshormone und Asthma-Sprays, wie ich lernen durfte. Aber wie wirken diese Substanzen und was machen sie mit dem menschlichen Körper?
Wenn wir anfangen, fängt man normalerweise an mit der Substanzklasse, die wohl jeder, der über Doping nachdenkt, im Kopf hat. Das sind die Bodybuilder letzten Endes. Die Bodybuilder, keine Sportler. Das ist eine ganz andere Kategorie. Da möchte ich jetzt in einem Blog lieber nichts sagen, weil die Gefahr groß ist, dass das jemand hört. Aber trotzdem repräsentiert das halt auf drastische Weise, was ein Anabolikum ist, nämlich, dass ich einfach den Körper sehr muskelstark mache. Ja, dass so ein Bodybuilding-Körper natürlich alles andere als geeignet ist für einen Wettbewerb, das ist ziemlich klar, denke ich. Und das ist auch wirklich ein Kunststück. Jetzt, wenn man sich mit Anabolika dopt, und dass man dann den Muskelzuwachs nicht so stark macht, und damit wären wir nämlich fast schon bei den Advanced Games, so stark macht, dass es schädlich ist.
Was passiert in meinem Körper, wenn ich zu viel davon nehme? Also was sind die Risiken von zu viel Anabolika-Konsum?
Also ganz klar, Herz, Leber, Lunge, die stehen im Vordergrund. Das natürlich auch, es sind ja auch männliche Sexualhormone. Es natürlich im Bereich der Genitale zu Veränderungen kommt. Ich glaube, das versteht sich auch von selbst. Entsprechende Verkleinerungen auch der Hoden und solche Dinge. Aber daran sterben die Leute nicht. Die Leute sterben meistens an einer versagenden Leber oder eines versagenden Herzes. Das Herz eben ist ja logisch, muss ja eine enorme Leistung vollbringen, wenn es also jetzt so ein Muskelpaket hier über lange Zeiten des Trainings und des Wettbewerbs durchbringen muss. Das ist ja nicht so ganz trivial. Und ja, die Leber natürlich, das sind die zwei Organe, die Lunge auch begriffen, aber das sind im Wesentlichen die zwei Organe, die relevant sind und die zu Todesfällen geführt haben.
Okay, verstanden. Anabolika heißen also auch Steroide, ist genau das Gleiche. Künstliche Variante des männlichen Sexualhormons Testosteron und wird eingesetzt, um Muskelkraft, Muskelmasse, Regeneration und Belastbarkeit zu steigern. Also perfekt für solche Sportarten wie Bodybuilding, Gewichtheben oder Sprinten. Problem greift natürlich massiv in den Hormonhaushalt ein. Ich glaube, wir kennen alle dieses Bild von den, ich sag mal so, Schrumpeleiern bei Bodybuildern, bei denen das Testosteron eben nicht mehr im Körper selber hergestellt wird und deshalb die Produktion eingestellt wird und es deshalb eben zu ganz, ganz kleinen Hodensäcken kommt. Genau, was gibt's noch? Okay, gehen wir zu EPO.
Man muss das mal in aller Deutlichkeit sagen, das war ja ein Segen für die Nierenkranken. Und zwar deswegen, weil EPO in der Lage ist, die Nieren, die ja bei Nierenkranken, wie der Name schon sagt, Nierenkrank, nicht voll funktionsfähig sind, eben wieder in der Lage sind, das EPO zu bilden. Und dieses EPO führt dann ja dazu, dass im Knochenmark also rote Blutkörperchen gebildet werden. Also nochmal, das EPO wird in der Niere gebildet, die Niere wird gut durchblutet. Das Blut gelangt dann ins Knochenmark und im Knochenmark werden ja die Blutzellen hergestellt. Das ist das Organ sozusagen, wo die Blutzellen, also rote Blutzellen, weiße Blutzellen hergestellt werden. Und entscheidend für die Leistung und für den Grund, warum es als Dopingmittel eben verwendet wird, ist, dass rote Blutzellen hergestellt werden. Und was machen rote Blutzellen? Die roten Blutkörperchen, Erythrozyten, sie speichern und haben hohe Mengen an Sauerstoff sozusagen im Huckepack. Und wenn diese Zellen dann natürlich, sind wir wieder beim Muskel, in den Muskel kommen oder auch in andere Organe, gibt auch noch so andere Wirkungen von EPO, die aber nicht so im Zentrum stehen. Das Entscheidende ist auch da die Ausdauer natürlich. Dann wird dieser Sauerstoff abgegeben und die roten Blutkörperchen werden dann wieder entsprechend noch mehr gebildet durch weitere EPO-Gaben, wenn man das braucht.
Was passiert, wenn ich zu viel EPO nehme?
Wenn ich zu viel EPO in den Körper spritze, dann wird natürlich auch im Knochenmark werden rote Blutkörperchen gebildet. Und das kann man sehr weit treiben, dass das Blut dann so dick war, dass sie irgendwann einen Schlaganfall bekommen haben, weil einfach im Gehirn natürlich die feinen Blutgefäße dann einfach zu waren. Ja. Und das ist das Hauptproblem. Das hat man aber heutzutage bei den Sportlern sozusagen im Griff. Man hat jetzt ja über 30 Jahre Erfahrung mit EPO, fast noch ein bisschen mehr. Und deswegen passiert sowas eigentlich kaum noch.
Okay, auch das ist klar. Na, EPO ist ein Hormon, regt die Bildung von roten Blutkörperchen an und dadurch kann eben einfach mehr Sauerstoff transportiert werden, was vor allem halt mehr Ausdauer bringt und die Regeneration verbessert. Deshalb vermutlich auch so bekannt oder beliebt im Radsport gewesen, weil man dadurch einfach eben viel, viel länger und ausdauernder radeln kann. Erhöht aber gleichzeitig eben Risiko für Thrombosen, Schlaganfälle und Herzprobleme massiv. Fritz Zörgl geht sehr viel detaillierter noch auf die ganzen Sachen ein. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann findet ihr den Link zu der ganzen Folge mit ihm unten in den Shownotes. Und jetzt reden wir noch über die an Nummer 3 stehenden Asthmamittel und danach eben noch über die Wachstumshormone.
Die Asthmamittel sind sicher an dritter Stelle mittlerweile zu nennen. Die waren mal an zweiter Stelle, sind vom EPO abgelöst worden. Aber im Moment sind sie wieder doch im Kommen, dass sie, die sind auch proteinbildend, also auch eiweißbildend. Ne? Aber es sind halt auch Mittel, die Bronchien weit machen und sodass man sich halt auch stärker belasten konnte und auch die Atemtechniken entsprechend einsetzen konnte und kann.
Was passiert, wenn ich zu viel davon nehme? Was sind die Risiken von zu viel?
Ja, also bei den Substanzen ist bisher eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, relativ wenig passiert, muss ich offen sagen. Also außer, dass halt betrogen worden ist. Aber es gab keine Todesfälle, es gab keine schweren Zwischenfälle, sondern es waren halt einfach viele Fälle.
Ja. Was ist mit Wachstumshormonen?
Ja, Wachstumshormone sind ja auch, würde ich jetzt mal sagen, ganz normale Dopingmittel, die eben auch Eiweiß produzieren und dann entsprechende Wachstumsvorgänge eben auflösen. Das ist ja auch, also jetzt medizinisch, ne, ist ja das Wachstumshormon sehr wichtig für die Kleinwüchsigen. Eine der kleinwüchsigsten, die weltbekannt sind, ist, weißt du das zufällig?
Berühmt? Nee.
Messi.
Messi, ja?
Messi, ja. Also, ob er jetzt noch Messi nehmen muss, weiß ich nicht. Jetzt ist er ja schon erwachsen sozusagen. Aber der war kleinwüchsig und der hat sehr lang Wachstumshormon nehmen müssen. Einfach, dass er eine gewisse Größe, dass ne, die Statur natürlich auch entsprechend sich entwickelt hat. Und da haben wir dann ja immer ein bisschen die Nase gerümpft. Aber es war medizinisch indiziert, sind wir wieder bei dem Punkt.
Was passiert bei Wachstumshormonen, wenn ich sie missbrauche, also zu viel davon nehme? Was sind die Risiken davon?
Ja, bei den Wachstumshormonen sind auch Probleme eben, die sich aus dem Wachstum selber ergeben, wenn sich also die Organe auch insbesondere natürlich, muss ja auch immer zwischen Muskeln und Knochensystem unterscheiden. Ansonsten wirkt es auch auf das hormonelle System. Blutzucker wird beeinflusst und solche Dinge. Also das ist halt eine hochwirksame Substanz.
Was ich gelernt habe, ist, dass diese Substanzen ganz oft eben ein Segen waren in der Medizin und ganz, ganz vielen Menschen immer geholfen haben bei irgendwelchen Krankheiten und danach eben erst dieser Missbrauch stattfand. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu konkreten Fällen, Zahnpasta-Affäre etc., dann klickt gerne nochmal in die komplette Episode mit ihm rein. Was ich mich die ganze Zeit frage, jetzt wo wir wissen, was es da draußen gibt, wieso geht's denn überhaupt, dass so ein Event stattfindet und sich als Sport bezeichnet? Denn es geht ja gegen alle Sportregeln und Dopingcodes, nach denen wir alle hier in Vereinen eben Sport treiben und auch Sport schauen. Und noch viel wichtiger, was für Konsequenzen erwarten die Sportler eigentlich, die daran teilnehmen? Ja? Und dafür gibt's den CAS, den Court of Arbitration for Sport, also das höchste internationale Sportschiedsgericht mit Sitz in Lausanne in der Schweiz. Und kennen tut ihr das CAS sicherlich durch Fälle wie der gegen Paul Pogba, Lance Armstrong, die Super League, das russische Staatsdoping bei Olympia und so weiter. Und einer der Richter vor Ort und Sportsrechtsanwalt ist Professor Dr. Martin Schimke. Und ihn konnte ich einfach mal so für ein Interview gewinnen. Als erstes muss ich natürlich etwas genauer wissen und verstehen, wie sich dieses ganze Thema Sportrecht zusammensetzt. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Sportrecht, das, was er macht als Sportrechtsanwalt, das ist kein einzelnes Rechtsgebiet, sondern eher so eine Mischung aus Arbeitsrecht, Vereinsrecht, Medienrecht, Kartellrecht, Schiedsgerichtsbarkeit, was halt gerade ansteht, was halt gerade wichtig ist, ja. Und Sportrechtsanwälte beschäftigen sich deshalb mit allem, ja, von Dopingfällen über Transfers und Sperren bis hin zu Sponsorings, Persönlichkeitsrechten, Verbandsregeln, also einem ganzen Haufen. Aber wo stehen da jetzt die Enhanced Games? Denn die Sportler dort, die unterwerfen sich ja den Regeln der Enhanced Games, oder?
Enhanced Games muss man völlig außerhalb dieser gerade auch schon angedeuteten Pyramide sehen. Also das europäische Sportmodell ist ja so strukturiert, dass ein Athlet oder eine Athletin ist Mitglied oder in irgendeiner Weise einem Verein verbunden. Der Verein ist einem Landesverband. Der Landesverband ist in einem zentralen nationalen Verband und der nationale Verband ist in einem internationalen Verband. Das innerhalb dieser Pyramide gibt es dann von Kreismeisterschaften über Landesmeisterschaften bis hin zu nationalen Meisterschaften unterwerfen sich die entsprechenden Sportler den Regeln. Wenn jetzt jemand beispielsweise des Dopings bezichtigt wird, hat dann innerhalb dieser Pyramide, die ich gerade gestellt habe, der jeweilige Veranstalter, ob es jetzt ein Landesverband ist, das kommt auf die Regeln an, und wenn es eine deutsche Meisterschaft ist, der nationale Verband, Zugriff auf die Athleten, weil die haben sich ja diesen Regeln unterworfen, in dieser Pyramide, die ich skizziert habe. Und in diesen Regeln steht, wenn einer leistungsfördernde Medikamente oder Methoden genutzt hat, dann wird er gesperrt. Die Enhanced Games haben mit dieser Pyramide, mit diesem europäischen Modell überhaupt nichts zu tun. Ein Herr Kusch zum Beispiel, der ja als bekannter Schwimmer an den Enhanced Game teilnimmt, unterliegt gar nicht mehr dem Zugriff des Deutschen Schwimmverbandes oder der Nationalen Anti-Doping-Agentur, was neulich auch der NADA-Vorstandsvorsitzende Dr. Lars Morziffer betont hat. Der ist also nicht mehr in diesem System und in einem Testpool. Und deshalb hat man auch keinen Zugriff drauf. Das ist genauso, als wenn Sie aus Ihrem Verein austreten. Ja, hat Ihr Verein auch keinen Zugriff mehr. Also die Sanktionsgewalt des Vereins greift nicht mehr.
Also wie Hobbykicker, ne? Wenn ich in keinem Verein bin, sondern nach dem Feierabend irgendwie auf hier bei uns in Nürnberg auf die Wörther Wiese gehe und mit 10 anderen Fußball kick, dann können wir die Regeln so machen, wie wir wollen.
Ganz genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Verstanden nochmal. Sie gehen in einen Verein, unterschreiben Mitgliedsantrag, mit dieser Unterschrift unterwerfen Sie sich den Regeln. Sie sind weiterhin Mitglied, irgendwas fällt vor, der Vorstand meint, Sie haben beispielsweise ein Spiel manipuliert oder gemogelt, und dann sanktioniert er Sie auf der Basis der Regeln, die Sie unterschrieben haben. Ja, Herr Kusch zum Beispiel unterlag diesen Regeln der genannten gerade Pyramide des Schwimmverbandes. Ja, er hat sicherlich einiges unterschrieben und sich den Regeln des Deutschen Schwimmverbandes, den Anti-Doping-Regeln unterworfen. Und Kraft dieser Unterwerfung sind die einzelnen Verbände, in diesem Fall der Schwimmverband oder eben halt die Nationale Anti-Doping-Agentur, das ist alles geregelt, haben die Möglichkeit, auf den zuzugreifen und ihm meinetwegen lebenslang oder eben 4 Jahre, 2 Jahre, je nach Vorwurf zu sperren. So, jetzt kommt einer auf die Idee und sagt, wir machen Enhanced Games. Das ist ein völlig anderer Veranstalter, der ist total außerhalb der Pyramide. Und Herr Kusch oder alle, die daran teilnehmen, haben sich entschieden, ich will mit dem normalen Sport, mit dem System, was wir kennen, was ich gerade skizziert habe, nichts mehr zu tun. Ich gehe da raus. Und deshalb ist es nicht so, dass das ganz ungefährlich ist, aber die NADA, so wie ich das gelesen habe, informiert natürlich auch, und die sind natürlich auch durch die Presse sensibilisiert, Staatsanwaltschaften, weil ja Doping mittlerweile nach deutschem Gesetz und auch in anderen Ländern strafbar ist. Die greifen vielleicht ein, aber das ist dann der Staat, das ist eine ganz andere Säule. Und insofern muss man so ein bisschen das System verstehen. Das sind also völlig zwei verschiedene Veranstaltungen, die also mit dem normalen Sport, der ja auch für wichtige Werte spricht, gar nichts zu tun hat.
Okay, also Grundprinzip ist klar und verstanden. Alle, die wir in Vereinen Sport machen, die dürfen nur so Sport machen, wie es in den Regeln steht und erlaubt ist. Aber interessant fand ich den Aspekt, als ich meine, dass Doping auch außerhalb des Sports zu Konsequenzen führen kann. Darauf gehen wir gleich ein, aber erstmal will ich noch ein bisschen genauer verstehen, wie Doping im Sport bestraft wird, innerhalb des eigentlichen Sports dieser Pyramide.
Ja, man muss wieder unterscheiden zwischen der Ebene des Verbandes, des Zuständigen oder der Liga, des Sportveranstalters. Da hatte ich Ihnen ja gesagt, gibt es Regeln. Im Doping hat man das ausgesourced, und zwar auf die World Anti-Doping Agency und auf nationaler Ebene die Nationale Anti-Doping-Agentur. Die sind verantwortlich für beispielsweise die Dopingliste. Welche Medikamente, welche Mittel sollen eigentlich auf die Liste, die verboten sind? Welche Mittel können leistungsfördernd sein? Welche Mittel sind vielleicht geeignet, leistungsfördernde Mittel zu maskieren, also zu verdecken? Das ist alles sehr kompliziert. Mhm. Das ist Biochemie am Hochreck. Also das legen diese Institutionen fest für die Verbände, für die Wettbewerbe. Und dann gibt es eben halt neben dieser Liste, wie schon angedeutet, ein Regelwerk, den sich wieder die Teilnehmer unterworfen haben müssen, sonst gelten sie nicht. Und die sehen davor, dass eben halt eine Mindeststrafe von 4 Jahren jetzt mal im Grundsatz gilt, es sei denn, man kann nachweisen, dass einem das eben halt nur Fahrlässigkeit vorliegt und irgendwelche Entschuldigungsgründe gibt. Ja.
Aber das heißt generell, wenn Sie sagen, in Deutschland ist Doping auch, bedeutet das nur innerhalb des Systems, innerhalb der Pyramide ist es strafbar für mich? Oder auch wenn ich jetzt wieder mit meinen Freizeitkickern nach der Arbeit auf der Würther Wiese hier kick und mir ein Testosteron nach dem anderen reinpfeife dafür, ist das auch strafbar in Deutschland als Freizeitsportler quasi ohne Vereinszugehörigkeit?
Ja, sagen wir mal, das Anti-Doping-Gesetz, da ist Doping illegal. Also wenn irgendwie jemand auf deutschem Boden positiv getestet wird oder irgendwie anders mit Doping in Zusammenhang gebracht werden, dann droht ihnen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz, ja. Es gibt auch, wenn man jetzt nicht in dem System mehr ist, gibt es noch ein Tatbestandsmerkmal, dass nur die Leute in Anspruch genommen werden können oder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden können, wenn die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Verstehen Sie? Also quasi Profis sind.
Wenn sie quasi Profisportler sind oder irgendwas.
Ja, das müsste ich nochmal sehen.
Das heißt, da würde quasi, also strafrechtlich könnte man da Konsequenzen erwarten für die Athleten, wenn sie in so einem Land sind, wo in einem Land, in dem es eben diese Anti-Doping-Gesetze gibt und sie diese Anforderungen entsprechend erfüllen. Aber gibt es auch irgendwelche, ja gerade so Verbraucherschutz oder Gesundheitsschutz, Gesundheitsaufsicht, haben die irgendwas auch lokal, national dann damit am Hut?
Naja, man muss das immer unterscheiden. Sie haben natürlich ein eigenes Persönlichkeitsrecht auch. Also Sie dürften ja jetzt in die Kneipe gehen und im Prinzip so viel Alkohol trinken, wie Sie wollen. Sie dürfen sich selber schädigen. Man kann natürlich sagen, oder es gibt, das habe ich schon mal gehört, ja, das ist einfach ein weiterer Veranstalter. Wir haben freien Wettbewerb und jeder kann doch mit seinem Körper machen, was ich will. Und jetzt gibt es eben Spiele, wo Doping zugelassen ist. Aber das ist meines Erachtens vom Blickwinkel ein bisschen kurz gesprochen. Das hat überhaupt meines Erachtens mit Sport im herkömmlichen Sinne nichts zu tun, obwohl Bewegung im Spiel ist. Aber aus sportmedizinischer Sicht, obwohl ich kein Sportmediziner bin, aber soweit ich das einordnen kann, sind das Experimente am Menschen.
Wow, also das wäre schon ein Hammer. Und Herr Schimke hat mir dann im Anschluss ans Interview noch diesen entsprechenden Absatz herausgesucht. Und darin steht, das deutsche Anti-Doping-Gesetz trifft auch auf Sportler und Athleten zu, die durch ihren Sport erhebliche Einnahmen erzielen. Und das ist schon ein Hammer, denn das würde bedeuten, sowohl in der Pyramide bin ich bestrafbar, bin ich verantwortlich dafür und kann belangt werden, als auch außerhalb der Pyramide, wenn ich dope. Wenn ich, natürlich unter der Prämisse, mit diesem Sport erhebliche Einnahmen erziele, also wirklich viel Geld damit verdiene. Das ist natürlich Interpretationsspielraum. Und natürlich gibt es auch wieder diese nationalen und internationalen Gesetze, aber ich gehe davon aus, dass das USA-Gesetz ein bisschen strenger ist als das deutsche. Und dann könnte man natürlich auch solche Gedanken spinnen wie, wenn jetzt jemand, der Deutscher ist, auf USA-Boden dopt und gegen dieses Gesetz verstößt, dann könnten die USA ihn natürlich ausliefern an Deutschland und sagen, hier, euer Problem, ihr habt gegen ein geltendes Recht, Gesetz verstoßen, hier könnt ihr ihn jetzt bestrafen. Dass das passiert, eher unwahrscheinlich. Ja, es bezweifle ich stark, dass so eine Auslieferungsvereinbarung für irgendwie sowas genutzt werden würde. Aber krass, wie weit man da denken kann und auf welchem wackeligen Boden man sich hier bewegt als Athlet, wenn man bei den Enhanced Games teilnimmt. Was wiederum ja auch erklärt, warum die Enhanced Games so vehement dagegen schießen, dass Athleten gesperrt wird und mit Strafen belegt werden, wenn sie daran teilnehmen. Denn diese Konsequenzen sind nicht ohne für die Athleten. Ne? Und was Herr Schimke auch macht, ist, er nimmt diesen Begriff der Menschenexperimente in den Mund. Und was diesen Gedanken untermalt, ist eben, dass es bei den Enhanced Games diese Independent Science Commission gibt. Die soll Studien unterstützen, die währenddessen durchgeführt werden, um dieses gesammelte Wissen der breiten Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen. Im ganzen Interview geht er auch nochmal darauf ein, dass es höchst fraglich ist, wieso Ärzte, die dazu angehalten sind zu heilen, überhaupt Medikamente verschreiben an jemanden, der topfit ist und das Medikament gar nicht zur Heilung braucht. Hier kann ich dir nur die ganze Folge mit ihm empfehlen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes dazu. Aber ich will von ihm noch wissen, wie ist denn gerade so die Stimmung am Kass bezüglich der Enhanced Games?
Irgendwo habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass das mit Verachtung gestraft wird und sagt, das ist überhaupt gar nicht unsere Welt. Das hat mit der normalen Pyramide und mit dem normalen Sport, wenn ich es mal so bezeichnen kann, gar nichts zu tun. Und deshalb ist das irgendwie größtenteils kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen worden. Aber man hat so, wenn man so Mitglied dieser schon viel besagten Pyramide ist, irgendwo das Gefühl, das ist überhaupt gar kein Bereich, der uns betrifft. Ja, also ja. Unsere Branche, wenn ich fast das so sagen darf, ne? Fairer Sport.
Oder Verantwortungsbereich.
Oder Verantwortungsbereich, ja, ja.
Meinen Sie denn, oder was meinen Sie, was für Signale so eine Veranstaltung in die weltweite Sportrechtssystemwelt irgendwie schickt? Können denn daraus irgendwelche neuen Rechtsformen oder Normen entstehen oder irgendwas verändert werden am System aufgrund dieser Veranstaltung?
Schwierige Frage, also schwer zu prognostizieren. Es wird natürlich eine neue Diskussion angeschoben, natürlich, ja. Also ich hoffe, dass der Anti-Doping-Kampf irgendwie, sagen wir mal, dass eine dass noch mehr die Gefährlichkeit von Doping sensibilisiert wird. Ja, also der Gesundheitsschutz, dass vielleicht viel mehr darüber geschrieben wird und dass auch andere Athleten das nochmal lesen, was das für Folgen haben kann, auch für Langzeitschäden.
Tja, und das ist eine riesengroße Frage, auf die wir später noch eingehen bei den Langzeitschäden. Herr Schimke geht auch noch darauf ein, dass es sogar eine Gegenbewegung auslösen könnte. Und ich meine, das wäre definitiv nicht das erste Event, das nach hinten losgeht und im Land oder in dem Fall in der Welt eine ganze Gegenbewegung in der Gesellschaft auslöst. Wenn wir jetzt schon bei der Gesellschaft sind, warum fällt so ein Event überhaupt auf einen fruchtbaren Boden? Ich meine, klar, für Athleten ist es erstmal interessant, da sie sehr viel Geld für die Teilnahme bekommen. Kritiker würden allerdings sagen, dass es extrem teure Laborratten sind. Aber was macht es für uns als Gesellschaft so interessant, dass wir medial so ein Augenmerk darauf legen und so ein Event vom Gefühl her auch irgendwie, ja, passt genau in unsere Zeit? Deshalb habe ich mir einfach mal einen Philosophen eingeladen, ja, der sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Bevor es weitergeht, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Diese Dokumentation zu den Enhanced Games war für mich ein echtes Herzensprojekt. Nicht, weil sie schnell produziert wurde oder irgendwas, sondern genau deshalb, weil sie viel Zeit, Recherche, Vorbereitung und vor allem Nachbearbeitung gebraucht hat. Wenn du solche dokumentarischen Formate wichtig findest und möchtest, dass ich in Zukunft öfter so tief in gesellschaftliche, sportliche oder auch kontroverse Themen eintauche, dann kannst du meine Arbeit ab sofort über Steady unterstützen. Damit hilfst du mir nicht einfach nur, diesen Podcast weiterzuführen, sondern hilfst mir dabei, mehr Zeit in Recherche, Interview, Schnitt, Dramaturgie und eben unabhängige Formate wie dieses zu investieren. Und ganz ehrlich, solche Projekte entstehen nicht mal eben nebenbei. Die kosten saumäßig viel Zeit, Energie und eben auch Geld. Und wenn du sagst, yes, solche Inhalte will ich einfach öfter hören, dann findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Betrag macht einen Unterschied. Ich danke dir für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Christoph Binkelmann. In seiner Arbeit geht's unter anderem um Leistungsdenken, Optimierungswahn, aber auch die moralischen Grenzen von wissenschaftlichem Fortschritt. Und genau zum Thema Doping, Sport und der Verbindung zur Gesellschaft gab es ein Projekt, bei dem er mitgearbeitet hat. Und er stellt uns vor, was die Ergebnisse waren.
Es gibt so sehr eingeschränkte Perspektiven auf diese Problematik, also gerade von der Sport, von den Sportwissenschaftlern oder eben auch von Personen der Öffentlichkeit, die Doping nur als Problem des Sports betrachten, das dann eben auch auf vorwiegend rechtliche Art und Weise gelöst werden muss, also durch Anti-Doping-Gesetze beispielsweise, durch Strafverfolgung und dergleichen, die aber nicht mit einbezieht, dass Sport eben Teil der Gesellschaft ist und nicht nur eine eigene Welt bildet. Ja, die Sportwissenschaftler reden gerne von der Eigenweltlichkeit des Sports. Da gelten eigene Regeln, da gelten eigene Werte. Und diese Werte wie Natürlichkeit der Leistung, Gesundheit und so weiter, Fairness, müssen eben hochgehalten werden. Und deswegen muss Doping verboten werden und müssen eben diejenigen, die Doping betreiben, auch verfolgt werden, bestraft werden und dergleichen. Und alles das lässt außen vor, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, die gerade was Leistungssteigerung anbelangt, immer neue Erfahrungen und Entwicklungen macht und dass sich die Gesellschaft ändert und dementsprechend sicherlich auch der Sport mit ändert. Also oder die Vorstellung, die wir vom Sport haben. Und da ist es häufig so, dass man eben sehr konservativ darauf beharrt, dass der Sport so bleibt, wie er ist, sauber bleiben muss und dergleichen, ohne dass man eben die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen mit einbezieht und sich die Frage stellt, ist das überhaupt noch aktuell, die Position, die viele da einnehmen?
Das heißt, müsste sich der Sport ändern? Also müsste sich der Sport mehr an die Gesellschaftsentwicklung annähern? Und von seiner eigenen Weltlichkeit weggehen?
Man müsste es auf jeden Fall differenzierter sehen. Also was jahrelang betrieben wurde die Verteuflung des Doping-Sünders. Ja, schon in diesem Begriff Doping-Sünder steckt ja eine unglaubliche moralische Aufladung, die nicht gerechtfertigt ist, dass der einzelne Sportler eben in einem System großgezogen wurde, sich in diesem System aufhält und auch halten möchte und manchmal ja nahezu gezwungen wird, Doping zu nehmen. nehmen, um eben darin zu bleiben. Das wurde lange außen vor gelassen. Es wurde die ganze Schuld auf die Sportlerinnen und Sportler gelegt. Das hat sich inzwischen geändert. Also selbst Doping-Experten wie Hajo Seppelt sehen das inzwischen mehr als ein systemisches Problem. Ja, und dass Ärzte, Mediziner, sonstige Berater mit in den Fokus geraten und nicht mehr der einzelne Sportler. Aber trotzdem, denke ich, ist da viel zu tun, noch diese Thematik aufzuarbeiten und auch angemessen zu behandeln. Das heißt nicht, dass Doping erlaubt sein sollte im Sport. Also diese Meinung vertrete ich keineswegs. Es geht aber darum, sozusagen einen pragmatischen Blick auf die Problematik zu lenken und einen Blick, der eben viele andere Dimensionen noch mit einschließt.
Ist es deshalb okay, wenn Ärzte jetzt auch bei den Enhanced Games mitarbeiten? Weil die haben ja auch hier dieses ärztliche Komitee, das so unabhängig ist, das ja alles überwachen soll, verschreiben soll und Co. Ist das dann quasi d'accord mit der Gesellschaftsentwicklung?
Ja, ich denke, das entspricht dem. Natürlich sind das extreme Beispiele. Ja, man weiß natürlich auch nie, wie viel pharmakologisches Unternehmen steckt hinter den Ärzten. Das habe ich auch nicht alles gecheckt bei den Ärztekomitee, bei den Enhanced Games, was das für Typen sind, die sich dafür bereit erklären. Aber ein Stück weit ist das normal. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Enhanced Games, so entsetzt wir alle sind, wenn wir das erste Mal davon lesen, doch auch eine Verankerung in der Gesellschaft haben, weil wir viele Entwicklungen in der Gesellschaft eben ja auch zumindest dem entgegengearbeitet haben, dass dann so ein Spektakel möglich ist.
Ist das die Erklärung für den Nährboden, worauf so eine Veranstaltung wie die Enhanced Games fallen? Dass wir in der Gesellschaft immer weiter optimieren. Longevity ist ja auch so ein Schlagwort, was da gut reinpasst. Ja? Überall wird nach neuen Wegen gesucht, um länger zu leben, gesünder zu sein, effektiver zu arbeiten oder eben auch schneller zu rennen. Warum also auch nicht im Sport? Und die Enhanced Games werben auch damit, dass die Spiele unter absolut sicheren und überwachten Bedingungen stattfinden. Und genau dafür gibt es neben der Independent Science Commission, die wir vorhin schon hatten, auch die Independent Medical Commission. Und deren Aufgabe ist folgende. Die medizinische Kommission spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz des Wohlergehens der Athleten, indem sie medizinische Sicherheitsprotokolle festlegt, die Erstellung medizinischer Profile der Athleten überwacht und hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung und der Sicherheit bei Wettkämpfen im Rahmen der Enhanced Games berät. Durch ihre unabhängige Aufsicht stellt sie sicher, dass die Gesundheit und Sicherheit der Athleten oberste Priorität hat und schafft so Vertrauen sowohl bei den Wettkämpfern als auch in der Öffentlichkeit. Bei all dem Gerede über Science Commission, Medical Commission, menschliche Testobjekte und Versuchsratten, reden wir jetzt hier überhaupt noch von Sport?
Ich denke, es ist einfach nur Unterhaltung, das sich aber als Sport zumindest zeigt, ja, damit etikettiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da in Zukunft Versuche geben wird. Also angenommen, die Enhanced Games sind erfolgreich. Es finden sich genug Zuschauerinnen und Zuschauer, dabei zu sein. Die Öffentlichkeitswahrnehmung ist groß. Das, wie du ja gerade gesagt hast, wissen wir noch nicht. Aber wenn das so ist, und ich glaube, USA, Las Vegas ist der ideale Ort, um das dort anzusiedeln. Da gibt es ja viele Unterhaltungsspektakel sozusagen, die auch in diese Richtung gehen. Natürlich nicht mit Doping, aber eben in anderer Hinsicht. Also wenn das erfolgreich sein wird, werden sicherlich die organisierten Sportverbände dafür Sorge tragen, dass das nicht mehr als Sport bezeichnet werden darf, dass sie auf ihrer Homepage nicht mehr den Sportbegriff schreiben werden, so ähnlich wie das vegetarische Schnitzel, ja, dass man sagt, das ist kein Sport, sondern das ist reine Unterhaltung. Und als reine Unterhaltung, das werden auch Ökonomen immer wieder betonen, kann man dagegen eigentlich nichts sagen. Ja, aus rechtlicher Hinsicht wahrscheinlich auch nicht, wenn die Sportler dann einen Vertrag unterschreiben und Ärzte dabei sind und das so abgesichert ist, kann man dagegen nichts machen. Aber ich würde das nicht als Sport sehen, sondern eher im Sinne der antiken Gladiatorenkämpfe, wo eben Zuschauer die Spektakel erleben dürfen und sich die Sportler gewissermaßen dafür hergeben, an diesen Spektakeln teilzunehmen. Also der Vergleich mit den antiken Gladiatorenkämpfen ist insofern interessant, als ja damals Sklaven und Gefangene dafür eingesetzt wurden für diese Kämpfe und die Enhanced Games ja gerade damit werben, dass man man den Sportler als selbstbestimmtes Individuum ansehen muss und ihm deswegen auch es freistellen muss, ob er oder sie sich dopen oder nicht. Und da ist eben die Frage, ja, wie frei sind die Sportler eigentlich, die an diesen Wettkämpfen teilnehmen? Es handelt sich ja zum Großteil um Sportler, die Ende ihrer Karriere vielleicht stehen oder zumindest dem Ende entgegengehen und die das als Gelegenheit sehen, noch einmal richtig viel Geld zu verdienen und die sich aus dem Grund eben bereitstellen auf dieses Experiment, was ja doch auch zumindest so ein bisschen den Anschein eines Menschenversuchs suggeriert, sich dem zu unterstellen. Und da sollte man eben auch kritisch die Frage stellen, wie selbstbestimmt sind Sportler generell, ja, im Sport selber und wie selbstbestimmt sind diese Athleten, die sich eben bereit erklärt haben, an den Enhanced Games teilzunehmen? Oder sind sie nicht schon zum Teil, ich weiß, das hört sich jetzt krass an, aber durch das System Sport von ihrer Jugend an so versklavt worden, dass das eigentlich letztendlich eine konsequente Entwicklung ist, dass sie gegen Karriereende sich dann solchen Experimenten hingeben, eben haben?
Kein Sport, sondern moderne Gladiatorenkämpfe, ja, in der absolut passenden Stadt dafür, nämlich Las Vegas, ja, wo Unterhaltung und Entertainment pur an der Tagesordnung sind. Aber verlieren die Athleten hier irgendwie ein Stück weit auch die Autonomie über ihre Körper? Die Frage, die sich mir stellt, ist eher, hatten Sportler denn je die Autonomie über ihren Körper? Also gerade Profisportler, denn dass Athleten jetzt ein anderes Leben führen als wir Normalsterbliche, das ist jedem klar, das weiß ja jedes Kind. Und es ist ja auch super beeindruckend, dass es so viele Menschen gibt, die auf diese, was wir als Normalsterblichen schönen Dinge im Leben bezeichnen würden, verzichten, wie auf Partys gehen in der Jugend oder Reisen unternehmen oder Beziehungen und so weiter. Und zwar nur für diesen Traum, ein Sportler zu werden und um sich in diese Welt des Sports zu begeben. Und wie selbstbestimmt geht der Einzelne hier vor, um sein großes Ziel, der Beste zu werden, zu erreichen? Oder sind die Leitplanken sowieso schon so strikt vorgegeben, denen man folgen muss? Ach, viel zum Nachdenken. Der Aufschrei war auf jeden Fall gewaltig, als sich Marius Kusch entschlossen hat, an den Enhanced Games teilzunehmen. Und sagen wir so, es war jetzt kein freundlicher Aufschrei. Von Freakshow, Zirkusnummer und auch Verräter ist da die Rede gewesen. Aber woher kommt diese Empörung?
Ja, ein Faktor ist sicherlich die sogenannte Vorbildfunktion von Sportlern. Man kann ja sagen, okay, im professionellen Sport, für den professionellen Sport wird das erstmal nicht die Konsequenzen haben, dass sich der professionelle Sport dem Doping mehr öffnet. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Im Gegenteil, möglicherweise werden da noch härtere Gesetze und Strafen gezogen, um das zu vermeiden. Aber was bedeutet es beispielsweise für den Breitensport? Ja, auch ein Thema, das inzwischen häufiger in dieser Thematik auch angeführt wird. Also für die normalen Menschen, die Sport in der Freizeit machen, die zum Fußballspielen gehen, ins Fitnessstudio gehen, wenn man sieht, okay, es gibt hier so ein Spektakel, wo Sportler, die sich eben nicht den Dopinggesetzen unterwerfen, ja, viel Aufmerksamkeit bekommen, große Leistungen erbringen können, ist das nicht auch erstrebenswert dann für viele im Breitensport, die vielleicht auch mal dran denken, in den Profisport zu wechseln oder generell auch nur für den Breitensport selbst, dass man sagt, beim freundschaftlichen Kick sich eben auch was einzuwerfen. Also die Vorbildfunktion, finde ich, wird sicherlich gerade so in den Medien auf öffentlichen Plattformen im Vordergrund stehen. Dass jetzt Sportler selbst, also Profisportler, da auch sehr kritisch dem gegenüber stehen, ist eigentlich auch verständlich, denn die repräsentieren ja sozusagen den Profisport, den dopingfreien Profisport und haben das auch jahrelang schon gemacht und die können das auch nicht gut heißen, dass einzelne Sportler sich das Leben leichter machen, möglicherweise, indem sie eben Dopingmittel einsetzen und Höchstleistungen erbringen.
Meinst du dann, es ist keine Entwicklung der Gesellschaft, sondern eher eine Spinnerei von ein paar Superreichen, die da umgesetzt und realisiert wird?
Naja, die Ideen oder zumindest die Argumente, die vorgebracht werden, was eigentlich mit dieser Veranstaltung bezweckt werden soll oder wogegen sich diese Veranstaltung wendet. Ich meine, man ist erstmal entsetzt, dass so eine Veranstaltung stattfindet. Und dann schaut man sich auf der Homepage der Veranstaltung an, was so die Begründung ist und ist danach, also ich zumindest noch entsetzter, ja. Also es geht um Fairness, es geht um Selbstbestimmung und es geht um Gesundheit. Und man denkt, warte mal, das waren noch die Argumente der Dopinggegner und jetzt werden sie angeführt von den Dopingbefürwortern. ist das eigentlich das, was dahinter steckt? Und geht es den Organisatoren überhaupt um die Sportler? Wollen die, dass die Sportler endlich mal ausreichend entlohnt werden, dass sie für ihre Leistung auch das Geld bekommen und dass die Sportverbände, IOC und so weiter korrupt seien? Und jetzt wollen wir mal ganz ehrlich das aufstellen. Das sind natürlich Argumentationen, die kennen wir so eben auch von einigen Vertretern der Politik, ja, die gewissermaßen die Argumente umdrehen und selbst benutzen gegen die Gegner, die jahrelang mit diesen Argumenten aufgetreten sind. Insofern sind das jetzt zwar wenige, die das machen, aber das ist ja auch Teil der gesellschaftlichen Entwicklung, dass wenige Leute mit sehr viel Geld ziemlich viel erreichen können und die Gesellschaft auch maßgeblich in ihrer Entwicklung beeinflussen können. Insofern würde ich das wieder relativieren, dass das jetzt nur eine Randgruppe ist. Auf keinen Fall, es sind nur wenige, aber die können ziemlich viel bewirken.
Meinst du denn, es könnte passieren, dass es in Zukunft zwei Systeme gibt? Also eins, wo klassisch sauber, fair nach den aktuell gültigen Standards von Sport kompetitiert wird und eines, wo das quasi ein bisschen aufgeweichter ist?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ist keine schöne Vorstellung, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wenn sich wirklich der Markt findet für Enhanced Games, wenn das erfolgreich ist, dann wird das sowas wie einen Parallelsport geben, der sich nicht mehr Sport nennen darf, aber der trotzdem oder gerade deswegen besonders erfolgreich ist. Ja, dann wird das wirklich zweigleisig sein und möglicherweise wird eben der Enhanced Sport dann auch erfolgreicher. Zumindest mit mehr Rekorden, immer besseren Leistungen und dergleichen locken können, ja, während der konservative Sport dann eher so ein Schattendasein führen wird. Das ist jetzt natürlich eine Dystopie, ja, aber unmöglich ist es nicht.
Irgendwie eine wirklich komische Vorstellung, ja, so zwei Welten zu haben. Eine gedopte und eine saubere. Und auch für mich, da stimme ich Christoph zu, entwickelt sich das immer mehr zu so einer Dystopie. Denn wie Christoph richtig gesagt hat, entspringt es vor allem ja, diese ganze Idee, dem Geldbeutel von ein paar Leuten, einigen Superreichen. Und es zeigt mir mal wieder, wie viel Macht diese Personen in der Gesellschaft haben, um einfach mal so diese Institution Sport in Frage zu stellen und neu definieren zu wollen. Ich werde auf jeden Fall immer sensibler, was das ganze Thema angeht. Denn habe ich am Anfang noch gedacht, so, ja, lass ich doch einfach mal machen. Je tiefer ich grabe, immer mehr Leuchtkraft in so einem Event. Und es wird immer komplizierter, das alles zu durchsteigen. Wenn du jetzt noch mehr über die Verbindung von Gesellschaft und Doping verstehen willst und was Doping so im Alltag ist und wie wir damit umgehen, super spannendes, komplettes Interview mit Christoph gewesen, dann klick einfach auf den Link unten in den Shownotes. Wenn es in Deutschland einen Experten in Sachen Doping gibt, dann ist das Hajo Seppelt. Einer, wenn nicht der bedeutendste Investigativjournalist im internationalen Sportjournalismus. Und seit Jahrzehnten recherchiert er zu Doping, Korruption, Machtstrukturen im Weltsport, ja, und hat mit seinen Enthüllungen weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Seine Dokumentationen und ARD-Recherchen haben den internationalen Anti-Doping-Kampf maßgeblich geprägt, ja, und ihm weltweit Anerkennung gebracht. Kaum ein Journalist hat die internationale Dopingwelt so tief durchdrungen wie Hajo Seppelt. Durch seine Kontakte, seine jahrelange Recherchearbeit, seinen investigativen Ansatz. Er ist eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um Doping, Sportpolitik und eben die dunklen Zeiten des Spitzensports geht. Und was soll ich sagen? Ich habe ihm einfach mal eine Mail geschrieben, ob er für ein Interview bereit wäre. Und ja, er hat zugesagt. Und dann habe ich ihn erstmal gefragt, was war denn seine erste Reaktion, als er von den Enhanced Games gehört hat?
Ich fand es kompletten Blödsinn. Allerdings habe ich auch gedacht, die Grenzen des Machbaren, die Grenzen des Sagbaren werden heutzutage ja in vielen Bereichen der Gesellschaft verschoben. Man versucht sie zu verschieben, um damit auch ein Stück weit den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Das passiert in der Politik, das erleben wir vor allem in den Vereinigten Staaten. Und insofern wundert es mich auch nicht, dass diese Idee auch ausgerechnet dort quasi aus der Taufe gehoben worden ist. Und ich dann auch noch sehe, welche Investoren da im Hintergrund eine Rolle spielen, ob man an Peter Thiel oder eben an Donald Trump Jr. denkt, dann passt das einfach ins Bild. Was ich immer so bemerkenswert finde bei diesen Dingen ist, dass ich es gleichzeitig irgendwie auch als inhaltsleer empfinde und mich frage, warum es manchmal quasi so eine Art Selbstzweck ist, zu schauen, wie können wir denn die Grenzen noch weiter verschieben. Hier geht es ja nicht nur um die Grenzen der Leistung, hier geht es auch um die Grenzen des, wie ich inzwischen schon fast finde, Verstandes. Denn es ist ja aus meiner Sicht komplett nachvollziehbar und auch unabdingbar, dass ein Wettbewerb unter Menschen, die das als Sport bezeichnen, was sie da tun, unter den Bedingungen stattfinden kann und sollte, die diesen Menschen einfach physisch gegeben worden sind. Und noch sind wir aus meiner Sicht eben nicht in der Formel 1, das im übertragenen Sinne in der Gesellschaft, im Sport. Das Entscheidende ist, welcher Motor und nicht der Mensch, sondern welcher Motor dahinter so getunt wird, dass er eben diesen Formel 1-Kurs des Lebens oder des Sports am besten absolvieren kann. Mir fällt immer diese Analogie ein zur Formel 1. Da geht es um den Fahrer, klar, aber es geht vor allem auch um das Fahrzeug und den Motor, der da drin ist. Und da sind lauter Leute dran, die von außen kommen und die versuchen, den so zu manipulieren, zu beeinflussen oder zu tunen, dass am Ende der Fahrer, der da drin sitzt, nur noch ein Teil der Leistung ist. Und das finde ich, wenn es um physische Leistung geht, wirklich bedenklich. Und vor allem, wie gesagt, hat es mit Sport im eigentlichen Sinne dann nicht mehr viel zu tun.
Hajo Seppelt vergleicht die Regeln des Sports gern mit der Straßenverkehrsordnung, an die sich ja auch alle halten. Aber aus dem Straßenverkehr kennen wir es ja auch alle, dass sich jetzt nicht jeder unbedingt daran hält und schneller fährt, als es manchmal erlaubt ist. Wie gehen wir denn mit dieser Ungerechtigkeit um?
Okay, darf ich Ihnen dazu zwei provokante Gegenfragen stellen? Die erste Frage ist die, wie oder warum glauben wir erstens, dass nur weil es Skandale gibt, die von Journalisten öffentlich gemacht werden oder die durch Staatsanwälte oder die Polizei ans Tageslicht befördert werden, dass deshalb der gesamte Sport von meinetwegen 8 Milliarden Menschen auf der Welt in über 200 Ländern, dass der dopingverseucht ist. Was wir wissen, ist, was wir hören. Wir wissen ist, dass was in den Online-Medien, in den Zeitungen steht, was im Fernsehen, im Radio oder wo auch immer verbreitet wird. Daraus zu schließen, dass die Mehrheit, die Majorität des Weltsports dopingverseucht ist, das ist eine Annahme. Das wissen wir aber nicht. Ob ich jetzt glaube, dass es eine starke Prävalenz des Dopings bei Olympischen Spielen etwa gibt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber erstmal will ich mit der mehr aufhören zu sagen, nur weil wir so viel von Doping mitbekommen, gibt es auch überwiegend Doping-Sport. Das, finde ich, ist unterkomplex und ist auch überhaupt nicht belegt. Und das Zweite ist, und jetzt kommt's, und das finde ich ehrlicherweise noch viel wichtiger. Sind wir also der Auffassung, wenn man Ihrer ersten Argumentationskette folgt, sind wir der Auffassung, dass dann, wenn Regeln nicht eingehalten werden, Regeln abgeschafft werden sollen? Heißt das also, wenn ein Auto auf der Straße fährt und es fährt in der Tempo-30-Zone, meinetwegen sogar noch von der Schule, immer 60, dann sagen wir, hält sich ja sowieso keiner dran, also werden wir die Regeln aufheben. Dann dürfen die jetzt da 60 fahren. Oder wir sagen, na, wenn alle bei Rot über die Ampel fahren, dann werden wir halt die rote Ampel abschaffen. Ich weiß nicht, welcher Argumentationsstrang dahinter steckt. Ich finde das ziemlich unterkomplex.
Ja, natürlich hat er hier recht, denn die Regeln abschaffen, nur weil ein kleiner Prozentsatz sich nicht dran hält, ist natürlich viel zu weit hergeholt und sollte nicht als Rechtfertigung dienen für so eine drastische Maßnahme. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz von der Medical Commission, die dort teilnimmt und dass es sehr engmaschig auch kontrolliert und kommuniziert werden soll, was dort stattfindet an Dopingmaßnahmen.
Es wird zwar groß behauptet, dass danach das alles noch engmaschig weiter kontrolliert wird, aber bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Diese Menschen, die dort antreten, haben ja ein Vorleben. Ein Vorleben über mehrere Jahre, bei manchen mögen es mehr 10, 15, 20 Jahre gewesen sein, die ja auch noch eine Rolle spielen. Und es gibt auch noch ein Leben danach. Es gibt übrigens auch noch Folgeschäden durch Doping, die manche Leute gar nicht absehen können. Oder potenzielle Folgeschäden.
Ja, aber das argumentieren die ja auch immer, oder Enhanced Games argumentiert ja auch immer, wir haben eine Medical Commission, die ist unabhängig, die beobachtet die Athleten, die Sicherheit der Athleten.
Auch noch in 10 Jahren? Auch noch in 10 Jahren, ja, auch noch in 15 Jahren?
Das sagt keiner da, ja.
Wenn die dann Krebs bekommen,
Das sagt keiner, aber generell macht es schon auch
generell. Ja. Jetzt ist es so, aber noch nicht grundsätzlich.
Ja.
Ein Arzt, by the way, hat auch ein Arzt übrigens schon allein von seinem Berufsbild, von seinem Berufsethos, mit dem Eid, den er ableistet, nicht die Aufgabe, Menschen mit Medikamenten zu versorgen, die nicht der Gesunderhaltung oder dem Gesundmachen des Menschen dienen, sondern der Optimierung seiner Leistungsfähigkeit. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Arztes und zum Glück ist es auch so und sollte auch nie so sein. Das ist nicht die Funktion eines Arztes. Und wer ins Spiegel schaut, und wir haben das alles erlebt im Hochleistungssport, beispielsweise wissen wir das von skrupellosen Ärzten in Deutschland, in der DDR früher, die unter Staatsdruck, unter der Ägide des Staatsplanthemas 1425, Kinder und Jugendliche, wie es damals so schön hieß, wissenschaftlich abgesichert mit Anabolika vollgestopft haben. Was ist das für eine Denke? Was steckt da dahinter? Weil der moderne Mensch meint, er will die Grenzen hinausschieben. Das soll er doch auch tun. Ich bin auch total dafür, dass wir Grenzen hinausschieben. Aber nicht unter den Regeln des organisierten Sports, in denen wir alle zusammen zu einem Wettbewerb antreten. Da nicht. Das Recht auf Selbstschädigung soll jeder haben, ist auch richtig. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Er kann sich auch suizidieren, er kann sich, wenn man so möchte, totsaufen. Er kann so viel rauchen, wie es nur geht und wohl wissend, dass es der Gesundheit sicherlich nicht zuträglich ist. Das ist alles richtig und gut und ich bin der Letzte, der dieses Rechtsgut, das mein Körper mir gehört, nicht anerkennt, komplett. Aber wenn er sich in einen Wettbewerb begibt des Sports, dann muss er akzeptieren, dass da nur bestimmte Eingangsvoraussetzungen da sind. Also das ist für mich ganz einfach und vor allem, nächstes Argument, und da wird es wieder durchsichtig und auch aus meiner Sicht nicht logisch. Wenn es denn so wäre, wie Sie behaupten, dass es denen ja nur darum geht, die laden die Leute ein und die können denen frei entscheiden und ist ja gut. Gleichzeitig verklagen sie aber den Weltsport, den organisierten Weltsport, wegen seiner Monopolstellung. Warum verklagen die die denn eigentlich? Dann sollen die das doch machen für sich und die anderen in Ruhe lassen. Stattdessen wollen sie den anderen auch noch die Butter vom Brot nehmen und die Existenzgrundlagen entziehen.
Und hier sagt Herr Seppelt was, womit ich auch immer ein Problem habe. Fairerweise muss man sagen, dieses Problem oder diese Sicht, dass es ein Problem ist, ist erst im Laufe der Dokumentation entstanden und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Denn wenn die Enhanced Games einfach so ihr eigenes Ding machen würden, außerhalb vom Sport, sich auch nicht als fairerer Sport bezeichnen würden, sondern einfach neben der normalen Sportwelt so koexistieren, dann haben wir vermutlich wenig Leute, die so ein echtes Problem damit haben. Denn jeder darf ja mit seinem Körper machen, was er will. Mein Gott, ich könnte auch nach meinem Tod meinen Kopf einfädeln lassen für in 100 Jahren oder mich auf eine One-Way-Mission zum Mars bewerben oder mich morgen in der Kneipe totsaufen. Aber problematisch wird es eben, dass man sagt, man sei ehrlicher und wir sind fairer als der organisierte Sport und wir räumen jetzt endlich mal so richtig auf und wir treten Klagen in Höhe von vielen hunderten Millionen Euros los gegen diverse Sportverbände. Und Geld ist natürlich auch ein Faktor und ein wichtiger Faktor, gerade auch was faire Bezahlung von Athleten angeht. Und Marius Kusch hat ja auch angegeben, dass einer dieser Gründe oder der Hauptgrund für ihn war, bei den Enhanced Games teilzunehmen, eben um endlich vom Sport leben zu können, um seiner Familie endlich etwas zurückzugeben. Und das ist ja ein Riesenthema, denn wenn du nicht gerade irgendwie Profifußballer bist, kannst du selten von deinem Profisport leben, weil das halt eine Randsportart ist, die du betreibst. Aber das Interview von Marius Kusch, das hat sich auch Hajo Seppelt gründlich durchgelesen. Sie haben ja auch das Interview von Marius Kusch gelesen, das er der Süddeutschen gegeben hat. Ist er bisher der einzige Deutsche, der teilnehmen wird an den Enhanced Games soweit? Was sagen Sie dazu?
Ich finde, was Marius Kusch dort in der Süddeutschen von sich gegeben hat, sehr bemerkenswert. Ich finde, es ist ein sehr gutes Interview. Und wie gesagt, das ist ja nicht so, dass ich immer verurteile, wenn Menschen irgendwann mal sagen, oder gar nicht verurteile, wenn Menschen sagen, ja, also irgendwann muss ja mal was reinkommen für das, was ich über die vielen Jahre gemacht habe. Das kann ich persönlich menschlich nachvollziehen. Insofern fand ich das sogar sympathisch, dass er sich da entschieden hat und das so zu machen. Und er hat das ja auch argumentativ belegt und er hat vor allem auch gesagt, dass er die Konsequenzen, die der organisierte Sport daraus sieht, nachvollziehen kann. Das war jedenfalls meine Interpretation. Hat ja nicht geschrieben.
Ja, er hat ja auch gemeint, er hat seine Karriere quasi beendet auf der normalen Sportebene. Und das ist jetzt sein zweites Sportleben.
Das ist sein zweites Sportleben und das ist dann aus dieser Argumentation heraus betrachtet auch nachvollziehbar und in Ordnung, wenn er das für sich so sehr entscheidet und auch keinen Anspruch darauf erhebt, dann wieder in den, wenn man so möchte, normalen Sport zurückzukehren. Er erkennt ja die Regeln gegen Doping im Weltsport an. Er hat für sich nur im Nachgang gesagt, jetzt mache ich es mal anders. Das ist seine persönliche Entscheidung. Wie, um jetzt die Analogie wieder zu bemühen, wenn ich mich auf ein privates Grundstück begebe und nicht mehr auf der Straße unterwegs bin, dann kann ich dort, wenn das Grundstück groß genug ist, auch mit meinem Formel-1-Boliden durch den Wald rasen. Dann soll der Mensch das tun. Und das macht er halt auch. Und damit ist die Sache für mich auch in Ordnung, weil er das Recht hat, mit seinem Körper zu machen, was er möchte. Er hat eben das Recht auf wenn man so möchte, positiv formuliert. Und natürlich ist das auch wieder eine Frage der Definition, nennen wir es aber trotzdem Optimierung. Genauso hat er das Recht auf Schädigung seines Körpers. Das ist seine Sache. Das ist eine Abwägung von Rechtsgütern zwischen Individuum und Gesellschaft, die man dann treffen kann, wenn man anderen damit keinen Schaden zufügt, sondern entweder nur sich selbst oder sich selbst auch einen Nutzen davon verspricht oder sogar erzielt. Dann ist das so in Ordnung. Und deswegen kritisiere ich Herrn Kusch viel weniger. Ich kritisiere nur diejenigen, die versuchen, einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen und den als solches zu verkaufen. Hier ist endlich mal Ehrlichkeit, hier ist doch endlich mal die Fairness, hier kann doch jeder mal machen, was er will und ist nicht durch die Beschränkungen des organisierten Sports so reduziert in seinen Möglichkeiten. Das ist mir bitteschön, ich muss es einfach mal sagen, einfach dumm, viel zu dumm.
Aber muss man nicht auch die kritisieren, die so einen Wettbewerb dann unterstützen mit ihrer Teilnahme, weil wenn man nicht teilnehmen würde, würde es den Wettbewerb ja auch nicht geben. Also wenn sich keiner dafür
finden würde. Ja, das ist der einzige Kritikpunkt und das ist natürlich auch in der Tat ein schwerwiegender, den ich Herrn Kusch zum Vorwurf machen würde, dass er da mitmacht. Damit unterstützt er das halt auch. Das stimmt. Ja, aber das ist dann auch wieder, und da muss ich wieder auch bemühen, andere Bereiche der Gesellschaft. Ich unterstütze auch beispielsweise irgendwelche Industrien, Unterhaltungsindustrien, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind, für andere Bereiche der Gesellschaft. Wenn ich mich diesen zu denen hinbewege, dann mache ich das halt auch. Und das ist aber auch meine freie Entscheidung, dass ich damit etwas unterstütze, was nicht gut ist. Wenn ich mich entscheide, in der Gesellschaft etwas zu machen, was beispielsweise die Umwelt verpestet, dann ist das nicht gut. Ja, und das trifft ja auch andere, da ist die Analogie vielleicht nicht ganz passend. Aber wenn es Bereiche gibt, in denen ich andere nicht schädige, sondern nur dazu beitrage, dass ein solches Gedankengut verbreitet wird, dann ist das verdammt nochmal mein persönliches, privates Recht, das so zu tun. Dann mache ich das und dann dürfen mir andere nicht erzählen, das darfst du nicht. Auch das gehört zur ganzen Wahrheit. Insofern ob das nun besonders klug ist, was er da tut, ob er damit einem Auge quasi ein Auge verschließt vor der Realität und ignoriert, dass er damit natürlich auch etwas unterstützt. Ja, das kann man so sehen, kann ich nachvollziehen. Da hat man als Kritiker einen Punkt. Aber ich kann auch verstehen, dass er sich für sich persönlich die Entscheidung trifft, die für ihn persönlich am besten ist.
Ja, also auch den, er spricht ja auch an, oder vielleicht mal eine andere Frage, zwingt unser aktuelles Sportsystem, gerade zu Olympia, wo ja er auch erzählt, als einer der Top-Sportler da, teilweise Bronze abgestaubt und Co., bekommt irgendwie 800 Euro im Monat als einer der Top-Athleten und hat aber ewig viele Ausgaben. Zwingt das aktuelle System vielleicht auch jüngere Sportler dann diesen Weg einzuschlagen? Weil für ihn ist es jetzt das Ende, ne? Der Beginn der zweiten Sportkarriere. Für ihn ist es so, okay, ich will da eh nicht mehr teilnehmen an Olympia und Co. Aber wirkt so eine Veranstaltung dann vielleicht auch zukünftige Top-Sportler einfach ab, weil sie sagen, ich will ja nicht immer am Existenzminimum leben, sondern ich will mit meinem Sport was verdienen, genauso wie Fußballer ein Heidengeld damit verdienen und andere Top-Athleten will ich als beim Schwimmerbeispiel auch ein paar Tausend im Monat verdienen, einfach wie ein vernünftig bezahlter Job.
Also auch da würde ich jetzt wieder Folgendes zu sagen. Persönlich kann ich das nachvollziehen, dass er das möchte. Und jetzt frage ich trotzdem, ein Mensch, der Hochleistungssport betreibt, und auch wenn er dann am Ende unter der Flagge Deutschlands auf dem Siegertreppchen stehen möchte, betreibt aus freien Stücken Hochleistungssport, in der Regel jedenfalls, wenn ihn nicht irgendwelche Eltern oder dritte Personen dazu zwingen. Ist ja auch alles schon passiert und passiert sicherlich auch immer noch. Aber am Ende ist es so, er entscheidet sich selber dafür. Er ist in einer freien Gesellschaft, wo das freie Spiel der Kräfte, zumindest auf dem Papier, dazu beitragen soll, dass jeder das machen können und sollte, was er möchte. Er entscheidet sich für Hochleistungssport und er kommt in ein System rein, in dem sich zwei Grundsatzfragen stellen. Es ist ja kein Staatssport, den wir hier in Deutschland betreiben. So, erstens ist es so, dass er damit ein Anrecht darauf hat, dass er für dieses, und zugespitzt sage ich jetzt Hobby, vom Steuerzahler bezahlt werden sollte oder von wem auch immer. Warum soll ich Menschen, die in einer Sportart unterwegs sind, als Steuerzahler finanzieren, weil die Lust haben, Sport zu machen? Warum eigentlich? Warum soll ich einen Musiker finanzieren, der gerne Cello spielt oder gerne auf die Pauke haut, im übertragenen Sinne des Wortes? Warum soll ich das tun? Es gibt dafür in einer Gesellschaft wie der unsrigen nicht die nötige strukturelle Basis, die das möglich macht. In der DDR war das so, dass der Staatssport Diplomaten im Trainingsanzug kreiert hat, die mit einer Armada von Trainern im Hintergrund vorbereitet wurden auf Olympische Spiele, das auch dann mit Doping. Und das hat sich dann im Medaillenspiegel ja auch niedergeschlagen, wie man daran sieht, dass die DDR ohne dieses staatliche Sport- und eben auch Dopingsystem es vermutlich nie in die oberen Ränge von Medaillenrängen geschafft hätte und damit quasi weltweit überhaupt erst durch den Sport als Land so richtig auf offener Bühne wahrgenommen worden ist. Ja, weil man halt staatlich nachgeholfen hat. Aber warum soll das bei uns so sein? Und jetzt kommt's, und das ist in der Tat eine aus meiner Sicht unlösbare Aufgabe, weil ein in sich existierender Widerspruch.
Das Interview mit Hajo Seppel ging noch viel länger und wir sind noch sehr, sehr viel mehr in die Details auch der Sportwelt gegangen, was gerade auch faire Bezahlung im Sportsystem angeht und was man tun könnte und was man nicht tun könnte. Den Link, wie immer, zum ganzen Interview findet ihr in den Shownotes. Aber das Interview hat mir wirklich nochmal sehr viel zum Nachdenken gegeben, denn er hat ja schon eine sehr klare Meinung zu den Enhanced Games, aber auch dieser Blick in den Hochleistungssport und dass eigentlich keiner ein Recht darauf hat, gut bezahlt zu werden, denn jeder entscheidet sich ja aus freien Stücken dafür. Natürlich könnte man das jetzt auch auf alle anderen Jobs irgendwie übertragen, die schlecht bezahlt sind. Ja, hier Pflegekräfte zum Beispiel. Bist du doch selber schuld, wenn du dir diesen Job ausgesucht hast? Ja und nein. Also das kann man jetzt nicht so schwarz-weiß sehen, würde ich sagen. Denn man sucht sich nicht aus, wo man gut drin ist, wo man irgendwie reinrutscht teilweise auch. Aber ich kann nachvollziehen, wenn er sagt, dass wir jetzt nicht einfach mit der Gießkanne hier alle möglichen Sportarten fördern können, dann musst du dich ja nur mal hinterfragen, wärst du bereit oder wie viel Prozent deines Gehaltes wärst du bereit abzugeben, nur dass wir in Zukunft in möglichst vielen Sportarten bei Olympia ganz vorne sind? Also wie viel Prozent deines Gehaltes würdest du dafür abgeben? Denn das wäre es ja. Es wäre ja Steuergeld. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die beantworten die meisten mit einem relativ geringen, wenn überhaupt, einem Prozentsatz. Ein ganz kurzer Disclaimer an der Stelle. Leider blieben alle meine Interviewanfragen unbeantwortet, die ich gestellt habe an Leute, die ja pro Enhanced Games sind. Ich habe ganz vielen Athleten geschrieben. Ich habe auch kurz mit dem Vater von Marius Kusch geschrieben. Habe viel mit den Enhanced Games E-Mail-Kontakt gehabt. Aber niemand wollte jemanden schicken, der quasi die Sicht dort vertritt. Was sehr schade ist, ich hätte super gerne jemanden aufgenommen und auch dessen Blickwinkel einfach mal geschildert. Aber it is what it is. Ja, was machen wir jetzt mit den Enhanced Games? Ich meine, was ich schon gut an den Enhanced Games finde, ist, dass erstmal vor Ort wirklich alle irgendwie gleiche Bedingungen vorfinden. Also, und es geht ja nicht nur rein ums Doping. Es geht ja auch darum, dass sie medizinisch begleitet werden, auf Top-Niveau unterstützt werden mit Essensplänen, mit Ernährungsplänen, mit Einrichtungen, wo sie trainieren können. Es werden Top-Bedingungen geschaffen, um sich zu regenerieren und Co. Und auch sowas wird ja erforscht, rein weg von den Dopingmitteln. Was ich allerdings besser fände, wäre, wenn einfach, ich weiß nicht, ein System, wo aus jeder Nation irgendwie der beste Läufer geschickt wird dorthin und ohne Doping geschaut wird, wie können die performen, wenn die wirklich unter Top-Bedingungen trainieren? Ja, wenn jeder die gleichen Bedingungen vorfindet vor Ort und keiner einen, ja, sag mal, Geldvorteil irgendwo hat und man dann eben mal schaut, hey, wer ist jetzt wirklich der Schnellste und Beste, wenn er sich Top-Rennen regenerieren kann, weil er Eisbäder machen kann und die Top-Trainingseinrichtungen besuchen kann und so weiter über Monate. Das finde ich mal interessant. Was natürlich kritisch ist und was meiner Meinung nach auch nicht geht von den Enhanced Games, ist, sich als Sport auszugeben, wenn man eigentlich Unterhaltung ist. Denn den wahren Kern von Sport, den sollten wir uns immer behalten. Ja, natürliche Höchstleistungen, faire Bedingungen untereinander. Denn was passiert denn, wenn wir das nicht machen, wenn wir das aufweichen? Dann geht ja alle Vergleichbarkeit flöten und es ist nur noch wilder Westen da draußen. Und es stimmt ja auch nicht, dass überall im Profisport Doping unterwegs ist. Natürlich ist überall generell Doping unterwegs, aber die Zahl ist ja nicht exorbitant hoch. Sie wird natürlich auch niemals null sein, das ist auch klar. Aber sie ist auch nicht so hoch, wie sie immer gespielt wird. Und sie ist auch nicht so hoch, als dass wir jetzt das ganze System Sport in Frage stellen müssten. Und Außerdem wird es meiner Meinung nach auch nicht diese bahnbrechenden Ergebnisse und Rekorde liefern, wie man es sich vielleicht verspricht, wie es nach außen hin immer gegeben wird, dass auf einmal jemand Usain Bolts Rekord um 3 Sekunden unterbietet oder sowas. Das wird nicht passieren. Ja, das beim Schwimmen hat es jetzt irgendwie mal geklappt, aber auch nur um so 0,001 irgendwie Tausendstel Zeit. Also wir sind weit weg von wirklich dem, was ich eingangs gesagt habe, dass es hier irgendwie Vanguard of Superhumanity wird und wir every world record breaken wollen. Das wird nicht passieren. Und man muss eben auch einfach darauf schauen, was ist mit den Athleten danach? Ich meine, jeder hat dieses Recht auf Selbstschädigung. Jeder darf machen, was er will mit seinem Körper. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass sicherlich in 10, 15, 20 Jahren die Betreuung nicht mehr da ist von den Athleten. Dass sie jetzt top ist, aber eben dann nicht mehr. Und wer weiß, was die für Verträge dort unterschrieben haben. Das ist ein Punkt, den muss man sich einfach sehr, sehr gut als Athlet überlegen, ob man den eingehen möchte. Und dann kann man das für sich selber unterscheiden. Aber dann muss man eben auch damit rechnen, dass man jetzt an keinem Sportevent mehr teilnimmt, sondern an einem Unterhaltungsevent, dass man jetzt in der Unterhaltungsbranche ist. Am Ende muss ich sagen, dass ich nicht nur viel über die Enhanced Games gelernt habe, sondern auch generell über die Welt des Sports an sich. Und ich werde mit super viel Spannung verfolgen, was da in Las Vegas passiert und vor allem, was danach passiert, ja, was in den Medien passiert, wie sich das weiterentwickelt, ob es zweite Spiele gibt oder nicht. Ich persönlich kann mir keine Welt mit zwei Systemen vorstellen. Ich bin der Meinung, unser Sport sollte so bleiben, wie er ist. Er muss sich Kritik gefallen lassen, ob er wirklich an der einen oder anderen Stelle sauber ist. Ich glaube, wir sind definitiv in den letzten 10, 20 Jahren sauberer geworden. Aber es gibt auch andere Punkte wie faire Bezahlung und Co. Wie kann man das vielleicht noch lösen? Und ist es vielleicht kein unlösbares Problem? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir es schaffen, dass am Ende nicht nur die Fußballer, und ich liebe Fußball, aber wie nicht nur die Fußballer eben mit Geld, das genug zum Leben darstellt, rausgehen aus der ganzen Nummer. Und am Ende müssen wir uns immer hinterfragen, wer steht hinter solchen Veranstaltungen? Wer sind die Personen? Wer sind die Namen? Und für was stehen die sonst so? Denn dann wissen wir ja auch, in welche Richtung sollen diese Spiele gehen? Was soll damit gemacht werden? Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen. An alle Gäste, an alle, die mitgewirkt haben. Es war ein richtig cooles Projekt, diese Dokumentation. Es war viel Arbeit, extrem viel Zeit und Geld, was da reingeflossen ist. Aber ich bin jedem sehr, sehr dankbar. Und wenn du weiter solche Projekte unterstützen willst, wie es andere schon tun, dann klick in den Shownotes auf den Link zu unserem Steady-Profil und unterstütz dort gerne. Du zauberst uns ein riesen Lächeln damit aufs Gesicht. Ich bin dir super dankbar, alleine weil ich dadurch diese Reise weitergehen kann, diesen Traum weiterleben kann und weiter solche Dokumentationen produzieren kann. Und jetzt bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge hier. Bis dahin, tschüssi!